Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 14. Januar 2016. Heute mit Beiträgen über drei Diktatoren, ihre Strategien und Hinterlassenschaften in Syrien, Ägypten und Deutschland. Das sind die Themen von heute. Mehr als 50 syrische Städte dem Hungertod ausgesetzt. Die brutale Strategie des syrischen Regimes gegen Widerständige. Zensur pur, Kunst- und Kulturschaffende in Ägypten resignieren. Und die Neuauflage von Hitlers Mein Kampf. Welche Bedeutung hat die Hetzschrift heute? Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info.
Und nun hat Wilmar Rall die aktuellen Meldungen des Tages.
Die Türkei schiebt systematisch Flüchtlinge nach Syrien ab und verstößt damit gegen internationales Recht. Dies bestätigen Recherchen des deutschen ARDs nach einem Bericht von Amnesty International von Ende Dezember. Bisher hatte die deutsche Regierung die Türkei stets als verlässlichen Partner in Flüchtlingsfragen bezeichnet. Seit Ende November unterstützt die EU die Türkei mit Finanzhilfen für Flüchtlingsprojekte. Ziel ist, dass die Türkei im Gegenzug Flüchtlinge von der EU fernhält. Laut ARD will die EU-Kommission nun selber Nachforschungen anstellen, ob die Türkei systematisch gegen internationales Recht verstößt. Eine Explosionsserie in der indonesischen Hauptstadt Jakarta hat mindestens 7 Todesopfer gefordert. Die Lage ist laut Medienberichten noch unübersichtlich. Sprengsätze sollen bei mehreren Einkaufszentren, im Geschäftszentrum und bei der UNO-Vertretung explodiert sein. Indonesiens Präsident spricht von einem Terroranschlag. Genaueres ist nicht bekannt. Die Wahlen vom Dezember in Spanien tragen erstaunliche Blüten. Ausgerechnet ein Baske wurde gestern zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Der Sozialist Patxi López war früher Ministerpräsident des Baskenlandes. Zum ersten Mal überhaupt nimmt ein Baske eine so hohe Position ein. Es ist nun an López, dem König, eine Liste mit möglichen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu übergeben. Die Regierungsbildung wird sehr schwierig, weil an den letzten Wahlen zum ersten Mal das Zwei-Parteien-System geknackt wurde. Mehrere Parteien müssen sich auf eine Koalitionsregierung einigen. Kleinere Parteien wie die liberalen Ciudadanos und die Linkspartei Podemos machen den beiden alteingesessenen Großparteien die Macht streitig. Und auch die Separatisten aus Katalonien und dem Baskenland versuchen mit ihrer neu gewonnenen Macht ihre Forderungen durchzusetzen. Nach dem Bildungsmeer in Bern gab es gestern auch in Zürich einen Aktionstag gegen die geplanten Sparmaßnahmen in der Bildung. Im Dezember schnürte der Zürcher Regierungsrat ein Sparpaket von fast 50 Millionen Franken. Dutzende Bildungsinstitutionen, Lehrerinnen und Schülerinnen machten gestern gegen diese Sparpläne mobil mit zahlreichen kreativen Aktionen. Am Abend war eigentlich eine große offizielle Demonstration geplant, die aber wurde kurzfristig abgesagt wegen sogenannten linksradikalen Bündnissen, die ebenfalls zur Demonstration aufriefen. Die Polizei warnte vor Ausschreitungen, die Großdemonstration wurde abgesagt. Die kleineren Bündnisse gingen trotzdem auf die Straße. Der Student Helle Gebhardt vom Aktionsbündnis Kämpfen für Bildung, eines dieser vermeintlich linksradikalen Bündnisse, erklärt warum.
Ja, einerseits sind in diesem offiziellen Organisationskomitee des Tags der Bildung sind Leute vertreten, die sich nur gegen die Sparmaßnahmen im Bildungssektor wehren. Die haben sich noch im Dezember teils für die Kürzungen in anderen Bereichen, wie Gesundheit oder den Verkehr oder die Kürzungen bei der Prämienverbilligung, dafür eingesetzt. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht vollständig mit dem offiziellen Komitee einig sein können. Und andererseits glauben wir, dass es Kürzungen sind ja im Kanton Zürich nichts Neues. Das sind seit 20 Jahren werden laufend der öffentliche Dienst und Leistungen abgebaut. Und deshalb heute und in den kommenden Monaten versuchen wir mit verschiedenen, vielfältigen Aktionen und einer kämpferischen Stoßrichtung uns zu wehren und nicht so, wie es in den letzten Jahren war, einfach eine Kerze anzuzünden oder ja einen Dialog mit den Sozialabbauern zu suchen.
Sagt Helle Gebhardt vom Aktionsbündnis Kämpfen für Bildung. Rund 600 Personen nahmen an der gestrigen Demonstration teil. Sie verlief friedlich. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag bringt Wolken, Regen und Schnee. Und so bleibt es auch Samstag, Sonntag, meist bewölkt mit teils Schneeschauern bei Temperaturen um 0 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Bilder ausgehungerter Menschen in der belagerten syrischen Stadt Madaya sind in den letzten Tagen um die Welt gegangen. 300 Menschen mussten nun aus der Stadt evakuiert werden, weil sie vom Hungertod bedroht waren. Nun kam endlich auch ein Hilfskonvoi in der Stadt an. Madaya wird seit einem halben Jahr von syrischen Regierungstruppen belagert. 3 Monate lang hatten die ca. 40.000 BewohnerInnen keine Hilfe erhalten. Madaya ist aber nicht die einzige Stadt in Syrien, in der Hunger herrscht. Hungerblockaden werden in mehreren Städten als Waffe der syrischen Regierung verwendet. Was es mit diesen Hungerblockaden auf sich hat, darüber sprachen unsere Kollegen von Radio Korax mit Ferdinand Tür von der Organisation Adopt a Revolution.
Ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie und in welchem Zusammenhang diese Blockaden von zivilen Gebieten in Syrien aufgetreten sind, dann ist da ganz eindeutig eine Systematik dahinter zu erkennen. Es ist ganz eindeutig zu sehen, dass Hunger als Waffe vor allem seitens des Assad-Regimes gegen zivile Gebiete eingesetzt ist. Nicht erst in diesem Winter sehen wir, dass in Syrien in bestimmten Gebieten Menschen verhungern, absichtlich verhungert werden, indem alle Zufahrtsstraßen in eine Gegend abgeschlossen werden, indem auf Menschen, die dort hinaus wollen oder die sich in der Umgebung versorgen wollen, geschossen wird von Scharfschützen oder durch Minenfelder von beispielsweise Feldern abgeschnitten werden. All das ist etwas, was wir in Syrien eigentlich schon seit fast 4 Jahren beobachten können. Und nur selten spitzt sich das Ganze so stark zu wie jetzt im Fall von Madaya. Mordamir ist ein anderer Fall. Dort ist es vor 3 Jahren dazu gekommen, dass Aktivistinnen und Aktivisten in einen Hungerstreik getreten sind, sogar um auf diese krasse Unterversorgung und diese krasse Belagerung aufmerksam zu machen international. Und wo sie ja letztlich auch erfolgreich waren, um dieses Thema an die Öffentlichkeit zu bringen.
Können Sie zusammenfassend sagen, wie viele Städte zurzeit in Syrien mit Hungerblockaden belegt werden?
Die genaue Angabe ist schwer, aber ich würde sagen, dass es derzeit mindestens 15 Städte sind. Es gibt einige, die auch von der bewaffneten militärischen Opposition in Syrien belagert sind. Madaya wird beispielsweise von der Hisbollah-Miliz belagert. Mordamir, was ich angesprochen hatte, in den Wintern vor 2 Jahren und vor 3 Jahren, wurde vom syrischen Regime belagert. Aber zum Beispiel auch Fua und Kefraya im Norden Syriens werden von oppositionellen islamistischen Gruppen belagert. Das heißt, es ist tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen, dass Menschen in Syrien ganz eiskalt ausgehungert werden und ganz eiskalt diese Kriegsverbrechen in Kauf genommen werden, um eine Oppositionsbewegung in die Knie zu zwingen.
Jetzt ist es ja bei solchen Hungerblockaden so, dass da überhaupt gar nicht zwischen normaler Zivilbevölkerung einerseits und bewaffneten Kämpfern andererseits unterschieden werden kann. Was für eine militärische Rationalität haben denn diese Hungerblockaden dann überhaupt, wenn man in dieser Hinsicht überhaupt von Rationalität sprechen kann? Oder anders gefragt, was für eine Strategie steckt hinter diesen Hungerblockaden?
Die Strategie seitens des Assad-Regimes, so wie sie von außen erkennbar ist, ist ziemlich eindeutig zu sagen, diejenigen Gebiete, in denen die Menschen sich entschieden haben, wie sie in der Tradition des Aufstands von 2011 das getan haben, wo sie gegen die Diktatur auf die Straße gehen, wo sie sich vom Regime lossagen, wo sie auf eine Selbstverwaltung setzen nach inzwischen 5 Jahren, 4 Jahren, die sie nicht mehr unter einer Kontrolle des Regimes stehen, dass diese Menschen und diese Gebiete kollektiv bestraft werden sollen. Das heißt, das Regime hat ganz gezielt seine eigenen Unterstützer aus diesen Gebieten abgezogen oder abziehen lassen, hat sie auch gehen lassen und hat dafür gesorgt, dass diese Gebiete nun bestraft werden bis zum Hungertod. Das ist die Strategie dahinter, die wir von außen sehen können. Und vor allem geht es eben auch darum zu sagen, wenn Menschen sich engagieren für ein demokratisches, für ein freiheitliches Syrien, was die Ziele des Aufstands waren, dann wird vom Regime ganz klar jedes Mittel angewendet, und selbst wenn es mit brutalsten Kriegsverbrechen verbunden ist, die übrigens durch die Vereinten Nationen nochmal explizit geächtet sind, die eigentlich von den Vereinten Nationen so gar nicht geduldet werden dürften, da alle UN-Organisationen beauftragt sind und das Recht haben, diese Gebiete zu versorgen. Und trotzdem müssen die UN-Organisationen immer auf die Genehmigung des Regimes warten, bis sie solche Lebensmittellieferungen wie jetzt jüngst nach Madaya überhaupt durchführen können. Das heißt, ein Stück weit sehen wir da auch ein Versagen der internationalen Gemeinschaft und der UN-Organisationen, dass es überhaupt so weit kommen kann.
Das sagt Ferdinand Thür von der Organisation Adopt the Revolution.
Rabe Info.
Groß war die Hoffnung, als die ägyptische Bevölkerung vor rund 5 Jahren den Machthaber Husni Mubarak stürzte. Es war die Hoffnung auf Freiraum, auf Demokratie und auf Umbruch nach einer 30-jährigen autokratischen Herrschaft. Auch Kunst- und Kulturschaffende erhofften sich ein offenes Ägypten. Mit dem arabischen Frühling kam Präsident Mohamed Mursi an die Macht, der 2013 bei einem Militärputsch wieder gestürzt wurde. In der Folge hatte Ägypten über 2 Jahre lang keine Legislative. Erst vergangenen Sonntag traf sich erstmals wieder ein Parlament. Mit den vielen Regierungswechseln sank in der Bevölkerung und in der Kulturszene auch die Hoffnung auf ein offenes Ägypten. Für die Kunst- und Kulturszene bedeutet der Regierungswechsel seit 2011 nämlich keine Öffnung. Im Gegenteil, ein Beitrag unserer Praktikantin Lucarena Fuchs.
Kairo am 28. Januar 2011, am sogenannten Tag des Zorns. Die Demonstrationen gegen das politische Regime Mubaraks erreichten ihren Höhepunkt. 2 Wochen später wurde Präsident Mubarak zum Rücktritt gezwungen. Schlagartig vergrößerten sich die Freiräume für Kulturschaffende nach Mubaraks Sturz. Aus öffentlichen Plätzen entstanden Kulturfestivals, die nicht nur der Elite vorbehalten waren. Die Zahl der Fernsehsender, Zeitungen und Talkshows wuchs. Plötzlich gab es im Land lebhafte, öffentliche Debatten über Politik und Gesellschaft. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Mit Mohamed Mursi wurde bald darauf ein Mitglied der islamistischen Muslimbruderschaft zum Präsidenten gewählt. Was die neue Regierung für die Kunst- und Kulturschaffenden bedeutete, weiß Susan Schanda, freie Journalistin, Autorin und Ägypten-Spezialistin.
Pessimismus hat sich ja schon sehr bald breit gemacht. Bei den ersten Parlamentswahlen Ende 2011, also eine überwiegende Mehrheit von Salafisten und Muslimbrüder die Parlamentswahlen gewann. Also da ist schon mal eine erste große Angst aufgekommen, dass jetzt im Namen der Religion ganz viel verboten würde. Zum Beispiel auch etwa die Oper und der Tanz und weiß nicht was, aber das waren dann auch Gerüchte. Immerhin muss man sagen, dass unter dem Regime auch von Präsident Mursi, vom Islamistenpräsidenten, konnte der Fernsehsatiriker Bassem Youssef immerhin noch auftreten und hat sehr kritisch auch sich über Mursi lustig gemacht. Der wurde dann eigentlich erst vom Fernseher wegzensuriert durch den jetzigen Präsidenten Sisi.
Der Präsident Abdel Fattah al-Sisi konnte sich die Macht nach einem Militärputsch vor 2,5 Jahren ergattern. Das Militär begründete den Putsch mit der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der islamistischen Regierung. Erstaunlicherweise hatten viele Kulturschaffende diese sogenannte zweite Revolution des Militärs anfangs unterstützt, sagt die freie Journalistin Susan Schanda.
Wenn man das kritisiert hat, vom Ausland etwa, wurde man da als falsch informiert bezeichnet. Und das Wort Putsch war eigentlich tabu, das durfte man gar nicht sagen. Und etwa ein halbes Jahr später haben dann auch viele Kulturschaffende gemerkt, dass die Repression dieses Militärregimes unter Sisi eben nicht nur die Islamisten trifft, sondern alle Kritiker, eben gerade auch liberale Kritiker und Kulturschaffende.
So trat beispielsweise der Polizsatiriker Bassem Youssef aus Angst um seine Sicherheit zurück. Seine Fernsehkarriere beendete er mit den Worten: «Wir leben in den wundervollsten Jahren der Demokratie in Ägypten. Und wer das nicht so sieht, dem soll die Zunge herausgeschnitten werden. Viele Blogger und Journalisten mussten sich zudem vor Gericht verantworten, wurden teilweise auch zu happigen Gefängnisstrafen verurteilt. Laut Susan Schanda sind nicht alle künstlerischen Bereiche gleichermaßen von der Zensur betroffen.
Ich würde sagen, die Musik ist am wenigsten betroffen, sondern es geht schon so um die Wortmedien wie Literatur oder vor allem Journalismus. Also die Journalisten sind ganz stark unter Druck, also wie selten zuvor. Im Kulturbereich gab es Filmzensur, was die Literatur angeht. Dort ist ja so, dass es keine offizielle Zensur gibt, aber dass eigentlich jeder und jede, die sich an einem Buch stört, den Autor oder den Verlag vor Gericht bringen kann.
Tabuthemen sind nebst dem Präsident und seiner Armee Themen wie Sexualität und Religion. Durch die scharfe Zensur ist die Kulturszene in Ägypten still geworden.
Ja, es sind tatsächlich viele ausgewandert, andere sind im Gefängnis und die jetzt noch dort aktiv sein wollen, die wollen halt möglichst dort leben und verhalten sich dann so, dass es gerade noch drin liegt, was sie sagen. Ein sehr lebhafter Austausch geschieht da nicht.
Dass sich mit dem seit Sonntag endlich wieder aktiven Parlament etwas an der Situation ändert, glaubt kaum jemand. Es setzt sich hauptsächlich aus ehemaligen Militärs, regimetreuen Medienvertretern und lobbyistennahen Unternehmen zusammen.
Das Buch von Susan Schanda heißt «Literatur der Rebellion» und ist erhältlich im Rotpunkt Verlag.
Rabe Info.
Letzte Woche erschien Adolf Hitlers «Mein Kampf» in einer kommentierten Fassung. Die Schweizer Buchhändler zeigen sich zurückhaltend. In den Filialen ist die Ausgabe bislang nicht erhältlich. Die Online-Nachfrage ist gering. Doch im Ausland, besonders in Deutschland, ist das Interesse groß. Die Herausgeber haben laut eigenen Angaben 15.000 Vorbestellungen für die kritisch-historische Neuauflage erhalten. Zuvor wurde über Jahre heftig darüber gestritten, wie gefährlich eine Wiederveröffentlichung der Hetzschrift sei. Aber wir lesen heutzutage den wirklich 800 Seiten völkischer Hetze in schlechtem Deutsch. Spielt das böse Buch für heutige Neonazis überhaupt noch eine Rolle? Darüber sprachen unsere Kollegen von Radio Korax mit dem Sozialwissenschaftler Jan Rabe.
Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass es ein wissenschaftliches Buch ist, welches das Mein Kampf und die dort verwendeten Metaphern und ideologischen Bezüge in der Zeit verortet und quasi erklärt nochmal. Und das ist wichtig als wissenschaftliches Werk und deswegen wird es ein wichtiges Buch sein für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sich sehr intensiv mit dem Nationalsozialismus, mit Antisemitismus, mit der völkischen Bewegung beschäftigen.
Wie sieht es denn da aus, ob Neonazis auch genau diese Gruppe von Menschen sein könnten, die sich sehr intensiv mit Neonazismus beschäftigen? Welche Rolle spielt denn da Mein Kampf in der Neonazi-Szene heute?
Mein Kampf spielt eine gewisse Bedeutung in der neonazistischen Szene heute, meines Erachtens weniger als tatsächliches gelesenes Werk, als denn als Ikone des Nationalsozialismus. Es ist das Buch, es ist ihre Bibel, aber weniger, um es tatsächlich zu lesen, als um daran zu glauben. Von daher, als tatsächliches Buch, als Literatur, ist es meines Erachtens kaum bekannt. Also wir wissen aus internen Berichten, was in der Szene zum Beispiel auf Kameradschaftsabenden gelesen wird. Und Mein Kampf ist da nicht dabei. Also wir kennen die Verwendung von Propagandafilmen aus dem Nationalsozialismus. Wir kennen die Verwendung von internem Schriftmaterial, was zum Rassenkrieg aufruft. All das kennen wir, aber dass Mein Kampf verwendet worden ist als Schulungsmaterial innerhalb der extremen Rechten und da tatsächlich ein gelesenes Buch ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil und bezieht sich kaum auf den militanten Neonazismus.
Bislang war die Wiederveröffentlichung von Mein Kampf ja nicht möglich, weil die Urheberrechte bei Bayern lagen und es wurde auch schon über ein Verbot nachgedacht, das wieder herauszugeben oder vielmehr jetzt auch über juristische Schritte gegenüber eventuellen Herausgebern. Wenn Sie jetzt auch sagen, Neonazis bedienen sich anderer Neonazi-Propaganda oder Nazi-Propaganda vielmehr und lesen so eine Werke, welche Reichweite haben da eigentlich Verbote von Propagandamaterial, sei es jetzt aus Nationalsozialismus oder auch aktuelles, wenn wenn zum Beispiel im Netz ja alles verfügbar ist und wenn Sie das dennoch abends zusammen dann lesen?
Ganz wichtiger Hinweis, der auch quasi die aktuelle Diskussion ad absurdum führt. Mein Kampf war die ganze Zeit für die extreme Rechte greifbar und habbar. Ich gehe ins Ausland, ich gehe zu schwedischen Versenden, zu US-amerikanischen Versenden des Neonazismus. Die haben alle deutsche Versionen von Mein Kampf im Angebot. Das heißt, ich kann es als Buch besorgen, um es mir in meinen Gebetsschrein als Neonazismus aufzustellen oder auch um es tatsächlich zu lesen. Ich kann es in Sekundenschnelle aus dem Internet ziehen. Dieses Buch war für die neonazistische Szene immer präsent. Es war nie weg. Das heißt, zu glauben, dass jetzt so eine kommentierte Version das Buch popularisiert, halte ich für totalen Unsinn.
Nun haben Sie ja eingangs gesagt, dass das Buch sicherlich für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, ja ein wertvolles Buch ist als so kommentierte Fassung. Nun wurde auch schon berichtet, dass in manchen Bundesländern, wie zum Beispiel in Sachsen oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, darüber nachgedacht wird, das in den Schulunterricht zu integrieren und das tatsächlich auch in den Lehrplänen festzuschreiben. Das wird sich jetzt alles so noch ergeben, aber welche Chancen sehen Sie denn da, dieses Buch mit den über 2000 Seiten, die da die zwei Bände umfassen sollen, auch im Unterricht für Kinder und Jugendliche einzusetzen?
Wir müssen uns klar machen, dass wir es hier mit einer wissenschaftlichen Fachveröffentlichung zu tun haben. Wir haben es nicht mit pädagogisch-didaktisch aufbereitetem Material zu tun. Deswegen ist meines Erachtens die Verwertung oder die Nutzbarkeit dieses Buches für als Schulungsmaterial oder im Bereich der Pädagogik kaum möglich. Es kann aber natürlich Ausgangspunkt sein, um pädagogisch-didaktisches Material, also Lehrmaterialien zu erstellen. Genau aus diesem Grund, weil es ein wissenschaftliches Fachbuch ist, ist es meines Erachtens auch so, also in der öffentlichen Diskussion ist es ja so, jetzt haben wir die Waffe, jetzt können wir Mein Kampf dekonstruieren. All das meines Erachtens trifft es nicht zu, weil die extreme Rechte wird dieses Buch so nicht lesen. Sie wird entweder das Original lesen oder sie wird gar nicht lesen. Und als pädagogisches Material ist dieses Buch halt einfach nicht gedacht.
Was wäre denn wirksameres pädagogisches Material, um Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, gegen Rechtsnationalismus und so sich zu stellen oder einfach ja darüber zu informieren? Also vermutlich sind ja irgendwie Rechtsrockklingeltöne bei Jugendlichen beliebter als so 1000-2000 Seiten Bücher.
Das auf jeden Fall. Also fragen Sie Lehrerinnen und Lehrer, die sagen Ihnen, je näher Lehrmaterialien am Alltagsleben der Jugendlichen dran sind, an der Zeit dran sind, an dem, was Jugendliche interessiert, umso besser bekomme ich natürlich einen Zugang zu den Jugendlichen. Ich halte historische Dokumente, auch Schriftmaterial, durchaus für geeignet, um an ihnen zu lernen, über Geschichte zu lernen. Ich glaube aber, dass wir eine Verkopplung brauchen. Wir brauchen eine Verkopplung von historischem Lernen und von Wertbildung, gerade zum Thema Rassismus. Und da kann ich viel besser mit aktuellen Materialien arbeiten. Da kann ich mit jugendkonformen Medien arbeiten, wie mit Musiktexten, weil es für Jugendliche ansprechender ist. Heißt nicht, dass das Arbeiten mit Textauszügen aus Mein Kampf oder anderen Schriften des Nationalsozialismus nicht wichtig sein kann, um quasi deutlich machen zu können, wohin führt Rassismus, wohin führt Antisemitismus, nämlich in die Vernichtung, in den Holocaust.
Das sagt der Sozialwissenschaftler Jan Rabe. Er ist ebenfalls Mitherausgeber und Verfasser des Standardwerks Rechtsrock.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie hörten das Info vom Donnerstag, dem 14. Januar 2016 auf Radio Bern Rabe. Die nächste aktuelle Rabe-Infosendung hören Sie morgen Freitag. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Lucarina Fuchs. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch weiterhin einen interessanten Tag. Bleibt dran, es geht weiter mit der ersten Ausgabe von der Rabe Kultursendung Kulturradar.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.